Willkommen zum deutschsprachigen Programm von Radio Prag. Aus dem Studio begrüßt Sie Markéta Maurová. Einleitend bringen wir eine Zusammenfassung der wichtigsten Ereignisse, die die letzte Woche gebracht hat. Staatspräsidenten der vier Visegrad-Staaten, das heißt Tschechiens, Polens, Ungarns und der Slowakei, sind am Montag in Budapest zusammengekommen. Sie einigten sich darauf, dass die Zusammenarbeit dieser Gruppierung auch nach dem EU-Beitritt der einzelnen Länder fortgesetzt werden soll. Der tschechische Präsident Václav Klaus sagte in Budapest, er habe sich den Visegrad-Ländern immer sehr verbunden gefühlt und sei lediglich gegen Verhandlungen ohne Inhalt gewesen. Die Gewerkschafter in Tschechien fordern für das kommende Jahr einen Lohnanstieg von 6%. Dieser Vorschlag wurde am Dienstag von ihnen der tschechischen Nationalbank unterbreitet, gab der Vorsitzende der Böhmisch-Mährischen Konföderation der Gewerkschaftsverbände Milan Stech bekannt. In ihrem letzten Länderbericht vor der EU-Erweiterung am 1. Mai 2004 hat die Europäische Kommission insgesamt 40 konkrete Kritikpunkte zum Stand der Vorbereitung in den 10 Beitrittsländern aufgelistet. Für Tschechien wurden hierbei 3 Kritikpunkte aufgeführt: Anerkennung von Berufsabschlüssen und Ausbildungen, Vorschriften der Lebensmittelhygiene und technische und soziale Vorgaben im Transportwesen. Der Jahresbericht ist in Tschechien weitgehend auf Zufriedenheit gestoßen. Premier Wladimír Špidla erklärte, die kritisierten Dinge seien den betroffenen Ministerien bekannt und man rechne damit, dass diese Dinge bis zu Tschechiens EU-Beitritt beseitigt werden. Das Fürstentum Liechtenstein hat sich entschieden, den Vertrag über die Erweiterung des europäischen Wirtschaftsraums doch zu unterzeichnen. Wegen angeblich nicht gelöster Eigentumsansprüche, die das Fürstentum gegenüber Tschechien und der Slowakei gestellt hatte, hatte es die Unterzeichnung ursprünglich abgelehnt. Der Vorsitzende des tschechischen Abgeordnetenhauses Lubomír Zaorálek und der deutsche Bundesaußenminister Joschka Fischer haben am Donnerstag in Berlin Übereinstimmung in zahlreichen Punkten der vorbereiteten EU-Verfassung gefunden. Prinzipielle Meinungsunterschiede gab es in Bezug auf das Abstimmungssystem in der EU. Mit dem Treffen Fischer-Zaorálek erreichte ein zweitägiger Besuch einer Delegation des tschechischen Parlaments in Deutschland seinen Höhepunkt. Der tschechische Premier Wladimír Špidla hat in der vergangenen Woche Lateinamerika, konkret Chile und Peru, besucht. Hauptziel der einwöchigen Reise war es, nach Möglichkeiten für ein Engagement Tschechiens auf südamerikanischen Märkten zu suchen. Špidla traf auch mit den Präsidenten der beiden Länder zusammen. Die politischen und wirtschaftlichen Verhandlungen, die er in Lateinamerika führte, bezeichnete der tschechische Premier am Freitag als erfolgreich, nützlich und ermutigend. Soweit die Wochenschau. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung beim Wochenendprogramm von Radio Prag.
Anlässlich des Parteitages der tschechischen Christdemokraten, der an diesem Wochenende stattfand, bringen wir Ihnen, meine Damen und Herren, nun im Schauplatz ein Porträt dieser Partei. Am Mikrofon ist für Sie Robert Schuster.
Schauplatz. Vergangenes Wochenende hielt eine der beiden kleineren tschechischen Regierungsparteien, die Christlich-Demokratische Volkspartei KDU-CSL, in Ostrava, Mährisch Ostrau, ihren Parteitag ab. Neben den üblichen Beschlüssen, die auf solchen Veranstaltungen gewöhnlich gefasst werden, hatten die 303 Delegierten noch eine besondere Aufgabe zu lösen, nämlich aus 4 Bewerbern einen neuen Parteivorsitzenden zu wählen. Gegen den Amtsinhaber, Außenminister Cyril Svoboda, traten Umweltminister Libor Ambrosek, Fraktionschef Jaromír Dalíř und der Abgeordnete Miroslav Kalousek in den Ring. In einer Partei, die sich während der 90er Jahre den Anhängern und Wählern in einem ihrer Slogans als ruhige Kraft präsentierte, könnte dieses ungewöhnliche Gedränge um das höchste Parteiamt als Beweis dafür gewertet werden, dass es bei der Volkspartei unter der Oberfläche eher unruhig zugeht. Die Gründe dafür scheinen ziemlich einleuchtend zu sein. Zwar sind die Christdemokraten nach 4 Jahren in der Opposition seit vergangenen Sommer wieder in der Regierung vertreten, nicht aber in der ursprünglich erhofften Stärke, sondern nur als Juniorpartner der Sozialdemokraten. Noch Anfang Januar 2002 galt es dabei als sehr wahrscheinlich, dass das unter der maßgeblichen Federführung der Volkspartei entstandene Parteienbündnis Viererkoalition im Juni die Wahlen gewinnen würde. Doch das Scheitern dieses Projekts kurz vor der Zielgeraden wirkt auch heute noch bei vielen Christdemokraten nach, wie sich bei den zahlreichen Delegiertenkonferenzen in den vergangenen Wochen zeigte. Die Gemütslage der Basis ließe sich wohl am besten mit der Forderung nach einem Zurück zu den Wurzeln der Partei zum Ausdruck bringen. Heißt das also zurück zu den traditionellen Themen der Partei, den Wählern im ländlichen Raum und gleichzeitig eine Resignation bezüglich der städtischen Wähler? Dazu befragten wir den Politikwissenschaftler und Parteienforscher Ladislav Zabada von der Universität in Plzeň-Pilsen, der im Wahlergebnis des Jahres 2002 eine wichtige Zäsur für die Christdemokraten sieht.
Es war sehr wichtig für die christlichen Demokraten, der Wahlergebnis von Parlamentswahlen in dem Jahr 2002. Da haben die Leute aus der Christlich-Demokratischen Union sehr gut gesehen, dass die Orientierung an die anderen Schichten, nicht nur an die traditionelle, vielleicht können wir sagen, mehr landwirtschaftlich orientierte Bevölkerung sehr stabil ist, aber die Orientierung an die anderen Schichten war nicht so erfolgreich. Besonders war es klar in der größeren und großen Städten in Tschechien und eigentlich die Christlich-Demokratische Union ist immer noch in einer Koalition mit der Freiheitsunion, die liberal ist, aber die haben gesehen, dass die Stimmen besonders von den traditionellen Wählern kommt und da vielleicht können wir dann über einen Schritt zurück zu sprechen, weil die haben eigentlich keine Unterstützung gefunden in den Städten.
Diese Einschätzung des Parteienforschers Ladislav Zabada teilt auch der christdemokratische Kommunalpolitiker Marian Hoschek, der seit mehr als 10 Jahren seine Partei im Prager Gemeinderat vertritt. Hoschek, der vor kurzem zum Chef der Prager Volkspartei gewählt wurde, sieht einen der Gründe für die gegenwärtig ungünstigen Wählerumfragen darin, dass seine Partei ganz einfach keine klaren Konturen zeige und sich deshalb viele Mitglieder nach einem traditionelleren Erscheinungsbild sehnen würden.
Ich denke, dass wir im Rahmen eines gemeinsamen Programms mit der Liberalen Freiheitsunion, das wir über einige Jahre hinweg entwickelt und vertreten haben und darin allmählich unsere Handschrift verloren ging, so dass eigentlich niemand mehr so recht wusste, welche Anliegen wir eigentlich erreichen wollen. So ist es verständlich, dass man nun versucht, sich auf die alten und erprobten Themen zurückzubesinnen, denn schließlich, und das muss ich als ein in Prag wirkender Politiker eingestehen, bildet den Hauptteil unserer Wählerbasis eine eher ländliche Bevölkerung, die sich vielleicht durch das Programm der Viererkoalition verraten fühlte.
Hoschek räumt jedoch ein, dass ein möglicher Versuch, die Christdemokraten wieder auf eine fast ausschließlich im ländlichen Raum wirkende Partei zu beschränken, ein schwerer Fehler wäre und einen wirklichen Rückschritt bedeuten würde. Gerade Prag ist nämlich ein relativ gutes Beispiel dafür, dass es Anfang der 90er Jahre relativ lange dauerte, bis die Volkspartei ihr Image, eine katholische Bauernpartei zu sein, los wurde. Auch jetzt dürfe, so Hoschek, die Partei für die großen Städte und Ballungszentren innerparteilich nicht an den Rand gedrückt werden. Die Strategien dafür, wie die Christdemokraten stärker in den Städten werden könnten, könnten laut Hoschek wie folgt aussehen.
Das, was wir in Prag erreichen wollen, ist jene Bereiche aufzusuchen, wo wir meinen, dass wir dort natürliche Verbündete haben, und zwar insbesondere bei den verschiedenen Bürgerinitiativen. Es hat sich bereits bei den letzten Wahlen gezeigt, dass dort, wo wir in diesen intensiven Kontakt getreten sind, wir gute Einzelergebnisse erzielen konnten, wie zum Beispiel in einigen Prager Plattenbausiedlungen, wo diejenigen Bewerber Erfolg hatten, die den Wählern eben aus verschiedenen Initiativen bekannt waren. Ich denke also, dass das eine der möglichen Lösungen wäre. Die Volkspartei gehört im heutigen Tschechien zu den traditionsreichsten Parteien. Ihre Vorläufer wurden bereits Ende des 19. Jahrhunderts gegründet und schlossen sich 1919 in der Volkspartei zusammen. Obwohl die Partei an fast allen Regierungen der Ersten Republik vertreten war, hatte sie als eine ausschließlich katholische Partei in der stark antiklerikal geprägten politischen Kultur der Zwischenkriegs-Tschechoslowakei keinen einfachen Stand. Die Folge war, dass die Partei gerade durch ihre Regierungsbeteiligungen versuchte, aus diesem Ghetto herauszubrechen. Die Notwendigkeit, innerhalb der Regierung Kompromisse zu schließen, hat nach der Meinung des Politikwissenschaftlers Zabada nicht nur maßgeblich die politische Kultur der Partei geprägt. Er meint sogar, dass sich aufgrund dessen die tschechischen Christdemokraten heute von ihren Schwesterparteien in den anderen ehemaligen kommunistischen Ländern unterscheiden und somit eine gewisse Ausnahmeerscheinung darstellen.
Für mich wäre es besser, über einen Sonderfall zu sprechen. Ein Vergleich mit zum Beispiel der christlichen Parteien in der Slowakei, in Slowenien und in anderen Ländern. Diese Parteien sind meiner Meinung nach ein bisschen mehr konservativ. Und die tschechischen christlichen Demokraten, die gingen in letzten Jahren, besonders nach dem Tod des ehemaligen Vorsitzenden Josef Lux, mehr in eine Position, die ich vielleicht christlich-sozial nennen könnte. Da finde ich eigentlich Unterschiede. Die christlichen Demokraten in Tschechien sind liberal in einigen Sachen und sehr sozial in anderen. Und das haben die anderen christlich-demokratischen Parteien in der Region der Ostmitteleuropa nicht so viel in den Diskurs gebracht.
Eines der Themen, das innerhalb der tschechischen Christdemokraten seit langem diskutiert wird, ist die künftige strategische Ausrichtung der Partei, vor allem im Hinblick auf mögliche Koalitionspartner. Schließlich ist die Volkspartei die einzige Partei des Landes, die in den vergangenen 10 Jahren sowohl an einer Mitte-Rechts- als auch an einer Mitte-Links-Regierung beteiligt war und somit beurteilen kann, welche dieser beiden Koalitionsmodelle ihr mehr entgegenkommt. Diese Frage stellten wir auch dem Vorsitzenden der Prager Christdemokraten Marian Hošek, der dazu meinte,
ich glaube, dass unser Grundsatzprogramm komplex ist und es sich nicht nach dem gewöhnlichen Links-Rechts-Schema einteilen lässt. Man darf die bisherigen Regierungsbeteiligungen der KDU nicht ohne die weiteren Zusammenhänge sehen. Die Verbindung mit der ODS fand während des Transformationsprozesses statt, wo vieles in Wirtschaft und Gesellschaft geändert werden musste. Und natürlich war unser Wirken auch nicht frei von Fehlern. Für eine Beurteilung der Kooperation mit den Sozialdemokraten ist es natürlich noch zu früh, aber die jetzige Regierungskoalition geht Problemfelder an, die bis dahin am Rande standen, wie zum Beispiel den Kampf gegen Korruption. Wir wollen aber auf jeden Fall nicht ein Anhängsel der jeweils stärksten Regierungspartei sein, weder jetzt noch in Zukunft. Ganz unabhängig, um welche Partei es sich dann handeln würde.
Diese Meinung teilt weitgehend auch der Pilsener Politikwissenschaftler Ladislav Zabada, der dabei auf die vorteilhafte Position in der Mitte verweist. Längerfristig glaubt er jedoch, dass der konservative Charakter der Partei und das Hochhalten traditioneller Wertvorstellungen die Partei eher als Partner in einer von rechten Parteien geführten Regierung erscheinen lässt.
Meiner Meinung nach sind die Christlichen wirklich die klare Mitte des tschechischen Parteiensystems und die waren so es auch in der Vergangenheit. Die haben es in beiden Positionen versucht und meiner Meinung nach, es war besser, wenn wir über der Periode nach der Wende sprechen, in der rechtsorientierten Regierungskoalition zu sein für die christlichen Demokraten.
Soweit die heutige Folge vom Schauplatz von und mit Robert Schuster. Kennen Sie das tschechische Alphabet? Nein? Dann hören Sie im nun folgenden Sprachkurs gut zu. In diesem stellen wir Ihnen das tschechische Alphabet.
Sollten Sie schon einmal in einem tschechischen Wörterbuch vergebens ein Wort gesucht haben, so kann dies daran liegen, dass Sie das tschechische Alphabet nicht kennen, denn dieses unterscheidet sich um einiges vom Deutschen. Also, die ersten 3 Buchstaben
A, B, C
sind gleich, doch dann kommt schon der erste Unterschied. Nach dem
C
folgt nicht das
D,
sondern ein
Tsch,
ein C mit einem Häkchen. Suchen Sie im Wörterbuch also ein Wort, das mit einem
Tsch
beginnt, dann finden Sie dieses nicht unter
Z,
sondern erst beim nächsten Buchstaben
Sch.
Danach folgen
D
und
J,
welche jedoch im Wörterbuch zusammenzufinden sind. Weiter geht es wie im Deutschen.
E, F, G, H.
Nach dem H kommt eine weitere tschechische Besonderheit, das
Ch.
Dieser aus zwei Buchstaben bestehende Laut ch stellt einen Buchstaben dar. Wollen Sie also ein Wort finden, das mit ch, ch beginnt, dann schauen Sie nicht unter
c
im Wörterbuch nach, sondern nach dem h unter
ch.
Weiter geht es ganz normal bis zum Q.
I, J, K, L, M, N, O, P, Q.
In tschechischen Wörterbüchern findet man zumeist kein Q, da es im Tschechischen kein Wort gibt, das mit einem Q beginnt. Ins Tschechische übernommene Fremdwörter, die mit Q beginnen, finden Sie meistens unter KV, wie zum Beispiel
Qualita,
Qualität. Nach dem
R
folgt im tschechischen Alphabet der für Nicht-Tschechen schwierigste Buchstabe, das
R,
das gerollte R mit einem Häkchen drauf.
R.
Und dieses Häkchen sorgt auch beim nächsten Buchstaben
S
für Veränderungen. Nach dem
S
folgt im Alphabet das
Sch,
das S mit einem Häkchen. Wörter, die mit einem
Sch
beginnen, finden Sie im Wörterbuch also nicht unter S, sondern erst danach unter
Sch.
Auch das
T
kann ein Häkchen haben, doch im Wörterbuch steht ein Wort, das mit einem
T
beginnt, unter dem Buchstaben
T.
Und weiter geht es normal bis zum letzten Buchstaben.
U, W, dvojité W, X, Y, Z.
Auch das Z kann ein Häkchen bekommen, womit es sich zum
J
wandelt. Und damit hätten wir das ganze Alphabet.
A, B, C, C, D, J, E, F, G, H, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, Š, S, Š, T, Ć, U, V, dvojité V, X, Y, Z, Ž.
Sollten Sie also in Zukunft ein Wort im tschechischen Wörterbuch suchen oder aber einen Namen im tschechischen Telefonbuch, denken Sie daran, dass sich das tschechische Alphabet manchmal vom deutschen unterscheidet.
Autorin der heutigen Folge unseres Tschechischkurses war Katrin Bock. In unserem heutigen Kultursalon führt sie Katrin Sliva in eine schwarz-weiße Bergwelt, die es in sich hat. Unterschiedliche Kulturen begegnen sich dort, sprechen ihre unterschiedlichen Sprachen und bewegen sich zwischen Bahnschienen und Irrenanstalt. Willkommen und viel Vergnügen! Es ist Winter in Bílý Potok, Weißbach, einem kleinen Ort im ehemaligen Sudetenland. Es schneit. Ein Bahnwärter sitzt in seinem Bahnwärterhäuschen. Alois Nebel heißt er, ein leicht dicklicher Mann in den 40ern. Er trägt einen Oberlippenbart und eine Uniform. Er leistet seinen Dienst ab. Nebel steigt auf und in die winterliche Idylle tritt plötzlich eine alte Dampflok mit Zug dran. Dem Zug entsteigen lärmende, ungehobelte, angsteinflößende Gestalten, ebenfalls in Uniformen. Aber diese hier sind mit den Lettern SS versehen. Ein Krimi? Nein, ein kürzlich erschienener Comic aus der Feder von Jaroslav Rudiš und Jaromír 99. Alois Nebel, Bílý Potok, Weißbach. Nicht nur die SS drängt aus dem Nebel der nebelschen Gedankenwelt in das Bewusstsein des Lesers. Auch Rotarmisten, Polen und Tschechen haben hier ihren Platz, bekommen im Zuge der Gleichbehandlung sogar Raum für ihre eigene Sprache. Kulturenmarché im Sudetenland, das für die Hauptfigur im Irrenhaus endet. Doch fragen wir die Erfinder von Alois Nebel, was es mit ihrer Geschichte auf sich hat und wie sie entstanden ist.
Unser Hauptheld heißt Alois Nebel, er ist ein Hauptdeutscher, ein Haupttscheche, er ist ein Fahrdienstleiter auf einem kleinen Bahnhof im ehemaligen Sudetenland und hat das Gefühl, dass er ab und zu sieht, was die anderen nicht sehen können. Deshalb endet er auch in einer Irrenanstalt und erzählt dort seine Widergeschichten aus dem 20. Jahrhundert, die er erlebt oder nicht erlebt oder doch erlebt hat, den anderen Typen dort. Wir wurden die Geschichte des 20. Jahrhunderts durch die Eisenbahn und durch diesen Mann ein bisschen beobachten. Das spielt auf einem realen Bahnhof, der zwar anders heißt, auf einer realen Eisenbahnstrecke in Jeseníky, Altvatergebirge, zwischen Jeseník und Hanušovice. Diese Region ist so reizvoll, künstlerisch, auch sozial und etc. Und Jaromír stammt auch aus dieser Gegend und ich fahre dort sehr gerne, dass wir einfach das Thema gewählt haben.
Erzählt Jaroslav Rudič, der die Figuren des Comics Billy Potok das Sprechen gelehrt hat. Jaromír 99 hat die charismatischen Figuren gezeichnet. Die Idee zu dem Comic sei irgendwie beiläufig entstanden. Er selbst stamme nun mal aus dem ehemaligen Sudetenland und Jaroslav Rudič aus dessen Nähe. Darüber habe man sich regelmäßig unterhalten und irgendwann wurden Vorstellungen zusammengetragen. Welche Vorstellungen konkret von wem stammen, frage ich.
Jara, Jaroslav, hatte seine Eisenbahn und ich diese Geschichten aus dem Irrenhaus. Die Idee zur Figur des Stummern stammt auch von mir. Außerdem trug ich natürlich die Berge und überhaupt die Gegend in mir.
Der Stumme ist ein finster dreinblickender Mann, dem Alois Nebel seine Geschichten in der Irrenanstalt erzählt. Ob er sie überhaupt wahrnimmt, weiß niemand, denn er zeigt keine Reaktionen. Und der Stumme wird er deshalb genannt, weil er nicht spricht. Ob gewollt oder nicht, das sei dahingestellt. Billy Potok ist ein Comic, der im ehemaligen Sudetenland spielt und somit auch die Geschichte dieses Landstriches streift. Ob das Autorenduo Rudič und Jaromír 99 nicht befürchtet, durch die gewählte Form, dem Comic als Ausdrucksmittel nämlich, negative Reaktionen zu ernten, vor allem von Zeitzeugen?
Ja, davon haben wir überhaupt keine Angst. Ich meine, es gibt vielleicht für einige tschechische Autoren oder gab es eine Art von Tabu, darüber überhaupt zu schreiben. Und für uns war das auch in der Schule so immer ein Tabu. Man wusste sehr wenig über den Deutschen in Tschechien zum Beispiel oder in der ehemaligen Tschechoslowakei. Man wusste aber auch wenig über den Juden hier. Es ist mehr über die Gegend als über die Menschen dort. Eigentlich, wir haben versucht, so etwas Mitteleuropäisches zu zeigen, weil auch das sagt unser Held Alois Nebel, dass das 20. Jahrhundert war, das Jahrhundert, wo, und vor allem die Zeit des Krieges, das mit den Leuten total gespielt hat. Sie wurden abgeschoben, verschoben und dann zurückgekommen und doch nicht. Und also auch in unserem Comic wird Tschechisch, Deutsch, Polnisch und Russisch gesprochen. Und ich meine, das ist genau die Mischung, die Mitteleuropa zu einem bunten Schauplatz macht und sehr reizvoll. Aber es ist überhaupt nichts etwas gegen Sudetendeutschen, über Sudetendeutschen eigentlich grundsätzlich oder für die Sudetendeutschen. Es ist auch nicht gegen Tschechen oder für Tschechen. Wie gesagt, die Hauptfigur ist ein Tscheche und ein Deutscher. Und genauso fühle ich es auch hier, wenn ich mich so umkicke, dass das auch alles ganz schön gemischt ist. Und das sollten wir nicht vergessen.
Jaromír 99 kehrt nicht nur in diesem Comic ins ehemalige Sudetenland zurück, wo er groß geworden ist. Als Sänger und Texter der Band Priznitz verarbeitet er die Eindrücke, die er mit sich herumträgt, auch in seinen Songs, und zwar schon seit über einem Jahrzehnt. Auch er fürchtet keine negativen Reaktionen auf den Comic.
Ja, myslím, že o těchto věcech se jako má, ne, nebo se na ně máme dívat jako tím, jak to doopravdy bylo, že jo.
Ich finde, über diese Dinge sollten wir offen reden und dabei der Wahrheit ins Gesicht schauen. Zugeben, dass auf beiden Seiten Dinge geschehen sind, die wohl besser nicht geschehen wären. Ich gehöre der Generation an, der man diese Ereignisse nur sehr oberflächlich erklärt hat und die man Deutschland feindlich erzogen hat. Aber weil ich im ehemaligen Sudetenland aufgewachsen bin, habe ich viele Sachen allein herausgefunden. Auf Dachböden gab es beispielsweise viel zu entdecken. Ich habe angefangen, mich für diese Geschehnisse zu interessieren. Es gab Zeitzeugen, die man so allerlei fragen konnte, und ich habe Bauklötze gestaunt, als ich erfuhr, wie das alles wirklich war.
Die Affinität zu der Schönheit der Berge hindert die Autorin nicht daran, ihre Hauptfigur, Alois Nebel, in die Großstadt reisen zu lassen. Allerdings erst im nächsten Teil der Nebel-Trilogie.
Der zweite spielt in Prag, auf dem Hauptbahnhof von Praha und heißt Hlavní nádraží, Hauptbahnhof. Und mit dem Dritt kehrt unser Held wieder in die Berge zurück. Und dieser Teil heißt Zlaté hory, nach einer Stadt in Jeseníky, Zugmantel.
Jaroslav Rudischs Erstlingswerk war ein Berlin-Roman aus tschechischer Sicht, dessen einzelne Kapitel als Songtexte funktionierten, die von der zunächst fiktiven Band U-Bahn gespielt wurden. Und aus der Fiktion musste wohl oder übel Realität werden, als sich herausstellte, dass Leser des Romans Himmel unter Berlin von der Existenz der Band überzeugt waren und Live-Auftritte forderten. Beim nächsten Mal ist man klüger, Rudisch auch, denn diesmal gibt es den Song zum Comic von vornherein. Gespielt wird er von der Band Omakat, und den hören wir uns jetzt an.
Potkal ji v čekárně s taškou na klíně. Pan nesmělý dámu neznámou pozval na kávu. Pan nesmělý dámu neznámou pozval na kávu.
Zu dem Song soll ein gezeichneter Videoclip entstehen. Möglicherweise wird Alois Nebel schon bald in deutscher Sprache erscheinen. Verleger haben bereits Interesse an der Übersetzung bekundet, so die Autoren. Und wen die Neugier gepackt hat, der kann sich einige der Zeichnungen vorab unter www.aloisnebel.com anschauen. Doch genug des Nebels für heute. Der Kultursalon schließt aus Zeitgründen für heute seine Pforten. Auf bald!
Das war unser Kultursalon von und mit Katrin Sliva. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Wir beenden damit unsere Sendung. Auf Wiederhören, sagt Ihnen Jitka Matkova.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí.
Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 12 hodin na frekvenci 11 640 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 16.30, 18.30 a 20.30 na frekvenci 5930 kHz a také od 22 hodin na frekvencích 5930 a 9435 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 9.30, 10.30 a 14 hodin 30 minut. Na frekvenci 17 485 kHz vysíláme v 16 hodin 30 minut.
Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 0 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz, od 2 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 3 hodin 30 minut na frekvencích 6200 a 7345 kHz. Pro Severní Ameriku také vysíláme od 14.30 na frekvenci 21 745 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 0 hodin 30 minut na frekvenci 5915 kHz, od 2 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz a od 22 hodin na frekvenci 9435 kHz.